Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen waren in Girl on the Train. Und es ist immer ein Vergnügen, anderthalb Stunden lang Danny Elfman bei der Arbeit zuzuhören. Ganz exquisite Filmmusik. Mein Job ist ja immer so ein bisschen zu erzählen, was eigentlich passiert ist, zumindest so die Ausgangsbasis. Wir haben eine Frau, die in einem Zug zwischen New York und irgendeiner sehr, sehr schönen Vorstadt hin und her fährt. Und wir lernen so langsam, dass sie Alkoholikerin ist und dass das einen besonderen Grund hat, warum sie da immer mit dem Zug fährt, weil sie da an ihrer alten Nachbarschaft vorbeifährt, wo ihr Ex-Mann wohnt, der jetzt ein glückliches Leben hat. Und sie ist die stalkende Ex-Frau, die Betrunkene. Und es geht viel um betrogen werden und um Lügen und um die Unfähigkeit, zumindest wenn man alkoholisiert ist, sich zu erinnern. Es kommt zu Verbrechen, Schuld und Sühne. Das Ganze zieht sich auch ein wenig. Tom, wie war dein Eindruck?
Also erstmal für den Cine-Lady-Abend hier im Kino war das, fand ich jetzt schon, eine extrem harte Gangart. Ich habe jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, was hier früher so unter der Hausmarke läuft, aber das sind dann eher die Eliasen Barek-Filme, also so die deutschen Romcoms, und das war dann schon heute, glaube ich, ziemlich harter Tobak. Es war überraschend, wie viele Geschlechtsgenossen da trotzdem sich in dem Kino noch versammelt haben. Das mal so als Vorbemerkung. Also es gibt dann drastische Gewalt. Ich glaube, da spoilere ich jetzt irgendwie nicht allzu sehr, die man gar nicht so erwartet am Anfang. Du sagst, es zieht sich, ja, dem würde ich mich direkt schon mal anschließen. Also so dramaturgisch hampelt er eine ganze Weile im Niemandsland rum, fand ich. Und wenn dann nicht jetzt die brillante Verkäuferin Emily Blunt in jeder besoffenen Großaufnahme mich sofort wieder eingefangen hätte, weiß ich nicht, ob ich da so lange wirklich aufmerksam und gerne dabei geblieben wäre. So war es doch so. Und auch ihr Widerpart, die Rebecca Ferguson, die haben wir ja mit Tom Cruise, die waren übrigens beide mit Tom Cruise irgendwie unterwegs in den letzten Filmen. Also das sind sowohl schauspielerisch als auch natürlich als Frauen echte Hingucker. Von daher, wir als männliches Nicht-Zielpublikum sind, glaube ich, an der Stelle gut abgeholt worden. Weniger gut abgeholt, wie gesagt, war diese Konstruktion.
Ich hatte das Gefühl, dass der Film sich praktisch in zwei Teile aufteilt. Der erste Teil, in dem wir die Rolle Rachel, die von Emily Blunt gespielt wird, näher kennenlernen. Das fand ich den interessanten Teil. Und der zweite Teil war ein Whodunit. Wer war der Mörder? Und ich fand, hat er dann eigentlich deutlich verloren. Aber nur meine Meinung. Uwe.
Also ich muss sagen, Emily Blunt hat es rausgerissen. Das finde ich auch, und die Frau hat wirklich unglaublich gut gespielt. Und in diesem Gesicht spielt sich wirklich das ganze Drama ab.
Zwischendurch muss man sich aber auch so ein bisschen an ihr festhalten, habe ich den Eindruck gehabt.
Man muss sich an ihr festhalten, aber das wird wiederum dadurch leicht gemacht, dass die anderen auch sehr gut gespielt haben. Und das hat mich dann über gewisse Untiefen dann hinweggetröstet. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, geht es auch wahnsinnig tief in die Psyche dieser Frau rein. Und das eben über dieses Spiel von der Emily Blunt.
Wobei ich ja auch bei der psychologischen Darstellung eher Untiefen, also so flache Gewässer sehe. Also das habe ich schon eher so als Küchenpsychologie empfunden. Jetzt bin ich kein Fachmann, aber Das hat mich nicht so wirklich überzeugt. Ja. Aber lassen wir mal Katharina zu Wort kommen. Jetzt bin ich mal.
Das Spiel fand ich sehr gut.
Aber jetzt will ich unbedingt wissen, wie Katharina das empfunden hat.
Nachdem das ja eigentlich ein Frauenfilm sein soll. Ja, die zwei positiven Dinge sind schon genannt. Die Filmmusik war großartig. Emily Blunt war ganz gut. Ja, mit dem Rest würde ich jetzt mal ziemlich hart ins Gericht gehen. Also vom Plot her würde ich denken, funktioniert in der Kurzgeschichte. Und der ganze Film ist im Grunde wie wenn man eine Kurzgeschichte zum Roman aufblasen will. Da entstehen Leerstellen, da entsteht viel heiße Luft. Für mich hat auch Emily Blunt das nicht rausgerissen. Auch Emily Blunt ist irgendwann Teil dieser heißen Luft geworden, weil einfach zu viel Redundanzen drin waren. Ich finde, er ist dramaturgisch extrem schlecht organisiert. Dieses 10 Tage vorher, eine Woche später, jetzt zurück, jetzt Rückblende, jetzt sind wir in der Zukunft, jetzt sind wir in der Vergangenheit, ist überhaupt nicht einleuchtend, warum es so gestrickt ist. Macht auch, finde ich, in der zweiten Hälfte, wo es tatsächlich um die Auflösung eines Falls geht, überhaupt keinen Sinn. Es gibt Figuren in dem Film, die man weglassen könnte, zum Beispiel die Ermittler. Die sind so blutleer und so wenig mit Geschichte gefüllt, dass es konsequent wäre, die gar nicht sozusagen einzusetzen. Die drei Frauen sind gut besetzt und machen ihren Job auch gut, aber ich finde, dadurch, dass man eigentlich nach 5 Minuten das Gefühl hat, okay, hier geht es um irgendeine Form von Zickenkrieg, und nicht so sehr um das viel interessantere Moment von, wie können Menschen manipuliert werden, ist es im Grunde verschenkt. Also was diese drei Frauen leisten an darstellerischer Genialität, ist verschenkt. Für was? Um das es eigentlich in dem Film da nicht gehen darf.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Und dass die zum Schluss noch plötzlich sozusagen an einem Strang ziehen sollen, ich spoilere jetzt an der Stelle ein kleines bisschen, ist dermaßen unglaubwürdig, dass es für mich diesen ganzen Film im Grunde rückwirkend zur Farce macht. Also insofern finde ich, er ist eine Geduldsprobe. Wenn man Emily Blunt gerne zuguckt und ihren Mitspielerinnen, dann muss man sich darauf kaprizieren, dass man einfach guten Schauspielern bei einem Kammerspiel zuguckt. Aber den Plot und wie gesagt alles, bis auf die Musik ansonsten, kann man meiner Meinung nach in die Tonne kloppen.
Also ich habe auch das letzte Drittel das Gefühl gehabt, es wäre mir ganz recht gewesen, wenn ich die afghanische Synchronfassung gehabt hätte, dass ich dann nicht mehr verstehe, worüber geredet wird, und ich hätte nur noch die Musik und die Bilder gehabt und das Gesicht der Hauptdarsteller. Das würde mir schon völlig reichen. Aber du hast völlig recht, es ist einfach ein Maß an Rückblenden. Wie kann ich mich erinnern, kann noch Erinnerung zurückkommen? Das ist dieses Maß, das du in einem Film machen kannst.
Weit überzogen. Weit überzogen. Also hat dramaturgisch für mich keine Rechtfertigung mehr.
Und wir leben auch in einer Zeit nach Memento. Also es gibt so einen intelligenten Umgang mit Gedächtnis, Verlieren und Wiederfinden. Es gibt auch so einen intelligenten Umgang mit Alkoholismus und so. Dann finde ich, war das doch sehr klischeebeladen. Ich fand auch das Frauenbild merkwürdig. Alle Hauptfiguren, die Frauen, das dreht sich nur um Männer, immer. Ja, das ist, ich weiß noch nicht mal, ob der Film den Bechdel-Test bestehen würde. Ja? Ob es wirklich genug Sätze gibt, die Frauen miteinander reden oder mit irgendjemand reden, wo es nicht nur,
dass sie unentwegt nichts zu tun haben, sondern es geht alles um dieses, bin ich sozusagen gebärfähig oder bin ich das nicht? Also das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass sie nicht nur darauf reduziert werden, irgendwie sozusagen keine echte Aufgabe zu haben, sondern dass ihnen auch noch die ganze Zeit quasi unterstellt wird, was die eigentliche Aufgabe wäre. Das macht es schon schwer. Das macht es sehr schwer.
Ja, Sex und Kinder kriegen. Dass es dann noch irgendeinen Twist gibt, okay Leute, das ist jetzt keine große Spoilerei, aber erwartet euch, weil der wird so hastig abgespielt auch und ist so... Naja gut, er hat in sich schon eine Logik, aber er ist, also mit der ganzen Langatmigkeit, mit der die Geschichte vorher erzählt hat, hat er, finde ich, nicht den Wert und auch nicht den Stellenwert in der Geschichte bekommen, den er eigentlich verdient gehabt hätte. Und von daher wirkt er irgendwie wie angepappt, für mich und jedenfalls. Ne?
Und verpasst auch seinen Punkt. Also den Punkt, Schluss zu machen.
Schluss
ja?
machen muss. Ja,
also Soderbergh hätte den Nerv gehabt nach der letzten Umdrehung des Korkenziehers, ja. Mehr sage ich nicht, die Schwarzblende zu haben und danach nur noch Musik von Danny Elfman und das wäre es gewesen. Ja? Aber das werden diejenigen dann realisieren, wenn sie es dann sehen.
Er hat dann noch 2 weitere Schlüsse im Grunde genommen. Ne? Und das geht eigentlich nicht. Brauchen wir nicht. Nur um nochmal zu sehen, wie Emily Blunt gut geschminkt und wieder ohne diese Alkoholröte im Gesicht aussieht. Das weiß ich.
Ich musste an Gone Girl denken, das ist auch eine Romanverfilmung, wo Fincher dann zugeschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob der Roman jetzt besser oder schlechter war als hier die Vorlage. Auf jeden Fall hat Fincher auch schon seine liebe Not gehabt, finde ich, bei Gone Girl. Sagen wir mal, dass das Boulevardhafte, was in dieser Frauenromanvorlage, sag ich mal, drinsteckte, nicht in den Vordergrund treten zu lassen. Und hier, finde ich, ist es noch stärker in den Vordergrund also getreten.
Wäre jetzt die Sache wert, es zu recherchieren. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht um einen Roman geht, dass es eine Short Story ist, die hier die Grundlage war. Wobei eine Kurzgeschichte jetzt nicht heißen muss, dass es keinen langen Film ergeben kann. Bei Brokeback Mountain zum Beispiel haben wir ja den Gegenbeweis, dass sehr wohl ein ganz langer Film aus einer sehr kurzen Geschichte werden kann, der total gut funktioniert.
Was ist eigentlich der Lieblingsfilm aus einer Kurzgeschichte? Ich würde sagen Blade Runner.
Der Lieblingsfilm aus einer Kurzgeschichte, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Mir fällt zu dem Film ohnehin nichts mehr ein. Lass uns den Sack zumachen für heute.
Wir vergeben Punkte. Ich glaube, von Uwe kommen die höchsten Punkte. Da fange ich noch mit dir an.
4 bis 5.
Echt dafür, dass du dich so in die Kurve geworfen hast, dass du ihn so gut findest, sind das echt nur die halbe Punktzahl.
Ja, es ist die halbe Punktzahl, weil... ist merkwürdig.
Die geht komplett an Emily Blunt, ne?
Die geht wirklich komplett an Emily Blunt und an die anderen Schauspieler. Ja? Die teilen sich die anderen Schauspieler. Und dass ich sie nicht, dass ich so wenig Punkte gibt, ist, dass er so merkwürdig orientierungslos ist, obwohl er sich um Orientierung bemüht hat. Ja?
Ja, ich kann eigentlich auch nur die Schauspielerin vergolden. Du hast gesagt, alle drei. Ich habe mich jetzt auch überzeugen lassen. Ich habe die Blonde kannte ich nicht. Also die sind eindeutig die Zugkräfte in dem Film. Ja. Ich glaube, mit 5 würde ich mich auch befrieden.
Also ich bewerte an der Stelle mal nur die Musik und die kriegt 10.
Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ich meine, wir haben ja vorher schon auch was leisten müssen. Wir mussten ja erstmal hier im hiesigen Kino tatsächlich, weil das ja eine Cine-Lady-Vorführung war mit Doppelt-Sekt, Prosecco vielmehr, mussten wir ja noch Werbung für die hiesige Tanzschule über uns ergehen lassen. Das war ja schon Realsatire. Insofern sind wir schon leicht geschädigt in den Film gestartet. Bei mir gibt es auch definitiv nicht mehr als 5 Punkte, die sich Danny Elfman und Emily Blunt tatsächlich erarbeitet haben. Gut, das ist ja eher eine Filmwarnung als eine Filmempfehlung heute. Gut, vielen Dank euch dreien. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons und geht einfach auf unsere Seite oder abonniert unseren Newsletter und habt weiter viel Spaß mit uns.